Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem neuen Buch von Jochen Schimmang, mit einem Stück True Crime und zu Beginn mit Harry Matthews. Der US-amerikanische Schriftsteller ist 2017 kurz vor seinem 88. Geburtstag gestorben. Ein knappes Jahr vorher hatte er seinen letzten Roman beendet, der 2018 posthum erschien. Die Edition Diaphanes hat nun die deutsche Übersetzung herausgebracht unter dem Namen Der einsame Zwilling. Matthews lebte lange Zeit in Paris, war zeitweise verheiratet mit der Künstlerin Niki de Saint-Phalle und einziges US-amerikanisches Mitglied der weitgehend französischen Experimentalliteraturgruppe Oulipo, die sich bezeichnete als Werkstatt für potenzielle Literatur. Enno Stahl stellt nun Matthews' sogenannten potenziellen Roman »Der einsame Zwilling« vor.
Harry Matthews' letzter Roman, ein gutes halbes Jahr vor seinem Tod im Januar 2017 beendet, ist ein eigenartiges Buch. Mit 123 Seiten erscheint es beinahe zu schmal für die Gattung. Doch es ist auch überaus reduziert. Der Text ist präzise gesetzt, kein Wort ist zu viel. Die Erzähl- und Handlungselemente, die zunächst leicht, locker und zufällig wirken, gewinnen durch das verblüffende Ende des Buches im Nachhinein eine straffe Notwendigkeit. Die Konstruktion wirkt fest verschraubt, so zwangsläufig ist alles ineinandergefügt. Die Protagonisten der Handlung, der Verleger Andreas Boyens und die Psychologin Berenice Tinker, die eine zarte, späte Liebe eint, stehen selbst eigentlich gar nicht im Mittelpunkt. Ihr ganzes, auch professionelles Interesse ist vielmehr auf die zwei ungleichen Zwillinge Paul und John gerichtet. Diese treten fast nie persönlich auf, sondern nur in der Wahrnehmung der anderen. Andreas möchte, dass einer der beiden Zwillinge ein Buch über ihr seltsames Verhältnis zueinander schreibt. Und Berenice sieht die beiden als psychologisches Forschungsobjekt.
Andreas, Darling, ich bin rettungslos fasziniert vom menschlichen Verhalten. Und das nicht nur beruflich. Ich laufe herum und beobachte die Bewohner unserer Welt. Und bei jedem Schritt lassen mich meine wissenschaftlichen Skrupel im Stich. Und diese beiden, sie benehmen sich nicht so, wie sie sollten.
Was die Zwillinge so außerordentlich macht, ist, dass sie beide gleichzeitig an jenen kleinen Küstenort New Bentwick gezogen sind, wo die Handlung spielt, um sich dort notorisch aus dem Weg zu gehen, als hegten sie eine tief sitzende Feindschaft gegeneinander. Nicht nur Berenice und Andreas sind befremdet und zugleich angezogen von den Zwillingen, auch der Rest des Ortes. Matthews Stil ist leichtfüßig, es gibt viele Dialoge, die luftig und voller Esprit daherkommen, wie etwa das folgende Gespräch zwischen Andreas und Berenice, in dem es darum geht, wie sie ihre frisch entwickelte Liebesbeziehung festigen können.
Wenn man mir solche Fragen stellt, etwa welche Bücher ich mag, vergesse ich unweigerlich die Brontes. Außerdem sät das potenziell Zwietracht. Wenn du Royalist bist und ich bin Kommunistin, also wir müssen schwören, uns niemals zu streiten. Ich schwöre, es wird mir nichts ausmachen. Niemals. Bist du denn Kommunistin? Im Moment nicht. Ich bin nur eine Sklavin des Eros.
Die beiden treffen sich regelmäßig mit dem Ehepaar Geoffrey und Margaret Hyde. Mit ihnen tauschen sie sich über die Zwillinge John und Paul aus. Irgendwann beschließen die beiden Ehepaare, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Ganz in der novellistischen Tradition Boccaccios. Berenice macht den Anfang, indem sie über das Leben des Kammerdieners Hubert berichtet, den ein mystisches Erlebnis komplett verändert. Geoffrey erzählt die Lebensgeschichte eines erfolgreichen jüdischen Unternehmers, den er auf einer Flugreise kennengelernt hat. Außerdem erfahren Berenice und Andreas, dass Geoffrey einst Lyriker gewesen ist. Dann aber hat er die Kunst ohne jede Bitternis mit einer Karriere als Gemeindeassessor für das Merkantile in New Bentwick getauscht. Andreas befragt ihn zu seiner Motivation für diesen Sinneswandel, worauf Geoffrey auf seine Studienzeit im Pariser Mai zurückblickt, mit ausführlichem Exkurs zu den Aktivitäten der Situationistischen Internationale. Diese Zeit hat Matthews selbst während seiner Jahre in Paris hautnah miterlebt. Es stellt sich heraus, dass der kleine Ort New Bentwick das Experiment eines aufgeklärten, nicht wachstumsorientierten Kapitalismus darstellt, was als Resultat der Erfahrungen aus dem Pariser Mai gelten könnte. Auch in ihren Recherchen über die Zwillinge kommen Berenice und Andreas voran. Sie treffen sie sogar, jeweils einzeln, doch sowohl John als auch Paul schlagen Andreas die Bitte nach einer Buchveröffentlichung rundheraus ab. Um mehr herauszubekommen, spricht das Paar mit der freundlich exaltierten Vicheria, die eine Liebschaft mit beiden Zwillingen unterhält. Sie hat sich ebenfalls ihre Gedanken über deren Motive gemacht.
Ich sehe die Sache so. Die beiden spielen ein Spiel, und zwar dasselbe Spiel. Oder ziehen ein und dieselbe Nummer ab. Eine Nummer mit zwei Seiten. Oder mit zwei Schauspielern. Zum Beispiel einem irgendwie lieben Kerl und einem irgendwie harten Burschen. Dem lieben John und dem harten Paul. John bekommt Zuneigung, Paul bekommt Respekt. Zusammen kriegen sie beides.
Auch Vicheria gibt ihre Lebensgeschichte zum Besten, worauf sich herausstellt, dass sie aktuell in Verbindung mit dem Unternehmer aus Geoffreys Geschichte steht. Dessen Frau Margaret wiederum berichtet eine bedrückende Episode aus ihrer Jugendzeit. Sie befindet sich in einer Mischung aus Unruhe und Irritation, auch weil sie inzwischen eine Liaison mit John eingegangen ist. Unvermutet wechselt die gesamte zuvor auktorial erzählte Geschichte in die Ich-Perspektive. Berenice stellt sich als eigentliche Erzählerin des Ganzen heraus. Und nach begreift man, dass alle aufgeführten Geschichten und Personen irgendwie miteinander zusammenhängen, teilweise auch sehr tragisch. Man erkennt, dass dieses Buch ein Pastiche, ein flirrendes Fixierspiel mit zahlreichen Finden, Hinterbürdigkeiten und Varianten ist. Am Schluss wird alles brennend klar und daher soll eben dieser Schluss hier nicht verraten werden.
Enno Stahl über Harry Matthews, der einsame Zwilling aus dem amerikanischen Englisch von Michael Mundhenk. Diaphanes Zürich, 123 Seiten, 15 Euro. Der 1948 geborene Kölner Schriftsteller Jochen Schimmang hat seit Jahrzehnten eine geheime Leidenschaft, das Seebad Ostende an der belgischen Küste. Nun steht er mit dieser Leidenschaft natürlich nicht allein da. Im Lauf der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte hat Ostende viele Autorinnen und Autoren bewegt. Vor dem Zweiten Weltkrieg und bis zur Besetzung durch die Nationalsozialisten galt der Ort als eines der mondänsten Seebäder, selbstverständlich mit sommerlicher Unterhaltung und einem Casino. Zumindest an diesen Ruf konnte Ostende später nicht mehr anknüpfen. Der gesamte Küstenstreifen wurde zugebaut. Mit viel gutem Willen könnte man von einem rauen Charme sprechen, der das Stadtbild bis heute prägt. Jochen Schimmang hat sich nun in einem ganz besonderen Reisebuch seine eigene Leidenschaft vorgenommen. Obwohl er selbst immer nur 3 bis 4 Tage am Stück in Ostende verbracht hat, oder möglicherweise gerade deshalb, widmet er dem Küstenort eine literarische Hommage. Martin Becker hat das Buch gelesen.
Die große Liebe zum kleinen Küstenort beginnt in der trüben Nebensaison. Weil Jochen Schimmank irgendwann in den 80ern auf dem Rückweg von England nach Köln seine Fähre verpasst, strandet er an einem späten Abend im November in Ostende und bekommt in einem Lokal namens Old Fishers dennoch eine warme Mahlzeit. Vorher war das Seebad für ihn nicht mehr als ein Transitort, vergleichbar gar mit dem deutsch-deutschen Grenzübergang Helmstedt-Marienborn, wie der Autor konstatiert. Doch löst die an sich unspektakuläre Einkehr in der menschenleeren Küstenstadt etwas in ihm aus. Ostende wird für Jochen Schimmank in der Folgezeit zum Refugium an der belgischen Küste, weil der Ort ein Untertauchen ermöglicht. Ostende ist für diese zuweilen überlebenswichtige Technik besonders geeignet, weil es per se schon an der Grenze des Untertauchens liegt, an der Grenze zwischen Land und Meer, einer Grenze, die die beiden Elemente ebenso sehr trennt wie verbindet und äußerst beweglich ist. Relativ früh in Mein Ostende stellt der Autor übrigens klar, dass die tiefe Verbundenheit mit dem Ort nicht unbedingt mit dessen strahlendem Glanz zu tun hat. Niemand, der bei ästhetischem Verstand ist, könnte das heutige Ostende als eine rundum schöne Stadt bezeichnen. So versucht Jochen Schimmank in seinem Buch, das weder literarischer Reiseführer noch umfassende Chronik ist, seiner eigentümlichen Faszination für das Seebad auf die Spur zu kommen, das sich doch in erster Linie durch seine freundliche Hässlichkeit hervortut. Egalité, Fraternité, Brutalité. In kurzen Kapiteln unternimmt der Autor Streifzüge durch die Geschichte von Ostende und erzählt so beiläufig auch von der Leidenschaft der anderen. Der Schriftsteller Georges Simenon zum Beispiel hat als kleiner Junge in Ostende erstmals das Meer gesehen. Friedrich Engels wiederum war mit der Aufgabe betraut, den Ort für seinen Freund Karl Marx auszukundschaften und teilte ihm schließlich mit, dass es sich dort sehr schluffig leben ließe. Allerdings, mehr als einen Monat brauchst du hier nicht zu bleiben. Bloß, wer kreuzlahm und inwendig und auswendig an allen Gliedern geschlagen ist, bleibt länger. Nicht zuletzt erinnert Schimmang natürlich auch an den legendären Sommer 1936, als Ostende zum europäischen Zufluchtsort wurde für Stefan Zweig, Josef Roth oder Irmgard Keun. Bis dahin existierte sie noch, die mondäne Königin der Seebäder, von der nach der NS-Okkupation und den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg kaum noch etwas übrig blieb. Doch verharrt Jochen Schimmang nicht bei den nostalgischen Erinnerungen an die goldenen Zeiten, im Gegenteil. Gerade das gegenwärtige Ostende ist es ja, in das er sich verliebt hat. Ausgerechnet der komplett zugebaute Küstenstreifen, so der Autor, trüge mit seinen Betonklötzen erst zu einem demokratischen Trubel bei, weil der Blick aufs Meer durch die gläserne Skyline eben nicht den Reichen und Schönen vorbehalten bliebe. Der Autor nimmt sich für seine Liebeserklärung viel erzählerische Freiheit. So gibt es unter der Überschrift »Fantasien im gläsernen Bunker« immer wieder reine Prosakapitel, in denen Schimmang einen Protagonisten aus einem seiner früheren Romane reaktiviert. Er gönnt einem Schriftsteller namens Gregor Korff für mehrere Wochen das Apartment mit Meerblick, von dem der Autor selbst immer geträumt hat. Von diesem Versteck aus macht sich der fiktive Autor auf die Jagd nach einem ebenso fiktiven Ostender Kriminalfall. Die meandernde Erzählweise macht Jochen Schimmangs Hommage an den Küstenort dabei so reizvoll. An einer Stelle erinnert er sich an ein Erweckungserlebnis geradezu buddhistischen Ausmaßes, als er im bekannten Hotel du Parc bei halb geöffnetem Fenster fühlt, wie der ganze Ort ihn umfließt, wie er zugleich ganz und gar verschwunden und doch komplett anwesend ist. In einem anderen Text singt der Autor ein Loblied für die allgegenwärtigen Möwen. Im Gegensatz zu anderen Artgenossen, so Schimmang, seien die Ostender Möwen zivilisiert, attackierten nicht wahllos die Gäste der Restaurantterrassen, als seien sie sich der Tatsache bewusst, Bewohner einer Stadt zu sein, die einmal als Königin der Seebäder galt und im Sommer die Schönen und die Reichen der Belle Époque zu Gast hatte. Sowohl subjektive Streifzüge durch Museen als auch Broschüren aus der Grabbelkiste eines Antiquariats können Anstoß für Schimmangs Betrachtungen sein. So zufällig arrangiert die einzelnen Elemente des Buchs auf den ersten Blick auch wirken mögen, Jochen Schimmang verliert sich nicht im Anekdotischen, sondern kombiniert seine literarischen Miniaturen zu einem auch stilistisch äußerst lesenswerten Band. Die endgültige Antwort auf die Frage, warum ein etwas heruntergewirtschaftetes Seebad an der belgischen Küste einen Autor jahrzehntelang beschäftigen kann, gibt Mein Ostende natürlich nicht. Vielmehr wirkt der Erzähler selbst wie ein Muschelsucher am Strand, der bei besonders bemerkenswerten Fundstücken beseelt verweilt, sie von allen Seiten betrachtet, sie präzise beschreibt, um anschließend weiter suchend durch den Sand zu spazieren.
Martin Becker über Jochen Schimmang, Mein Ostende, Mare Verlag Hamburg, 144, Seiten, 18 Euro. Zum Erfolg der Erzählungen Ferdinand von Schirachs trägt sicherlich bei, dass er selbst Strafverteidiger ist und dass man ihm unterstellen darf, er wisse, wovon er in seinen Kriminalgeschichten erzählt. Seine Geschichten gehören zur immer populären Strömung des sogenannten True Crime. Auch im Deutschlandfunk läuft in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Reihe, die sich mit wahren Verbrechen beschäftigt. An Ähnlichem versucht sich auch der Göttinger Anwalt Markus Thiele mit seinem Roman Echo des Schweigens. Und der Benevento Verlag wirbt auch gleich mit allerlei schreibenden Juristen aus der Kategorie Bestseller, die bei Thiele Pate gestanden haben sollen. Jürgen Deppe stellt das Buch vor.
Die Seiten 404 bis 407 sind die spannendsten dieses Romans. Sie enthalten in einem Nachwort und einem Disclaimer genau das, was man auf den fast 400 Seiten davor nicht zu lesen bekommen hat. Die mysteriösen Ereignisse rund um den Tod eines Schwarzen in deutschem Polizeigewahrsam.
Die Geschichte um Abba Okeke ist angelehnt an das Schicksal des Sierra Leoners Uri Jallo, der am 7. Januar 2005 bei einem Brand im Dessauer Polizeigewahrsam ums Leben kam. Die genauen Hintergründe sind bis heute ungeklärt.
Uri Jallo war an Händen und Füßen gefesselt, als er in seiner Zelle verbrannte. Später werden zwei Polizisten, die seinerzeit Dienst hatten, angeklagt. Mindestens einer von ihnen wird beschuldigt, Uri Jallo mit Benzin übergossen und angezündet zu haben. Die Angeklagten bestreiten die Tat und beschuldigen Jallo selbst.
Er habe trotz der Handfesseln ein Feuerzeug aus der Hosentasche genommen, den feuerhemmenden Bezug der Matratze beschädigt und den darunter befindlichen Schaumstoff in Brand gesetzt. Das Feuer habe in der gefliesten Zelle schnell um sich gegriffen. Jallo sei in den Flammen ums Leben gekommen.
Am Ende wird das Gericht die Angeklagten mangels hinreichender Verdachtsmomente freisprechen. Doch die Staatsanwaltschaft und die als Nebenklägerin auftretende Mutter Jallos erreichen am 7. Januar 2010 beim Bundesgerichtshof eine Aufhebung des Dessauer Urteils. Das Verfahren geht vor dem Landgericht Magdeburg weiter. Fast 3 Jahre später, der Freispruch gegen einen der beiden Angeklagten ist mittlerweile rechtskräftig geworden, wird der andere wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt.
Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof am 4. September 2014 bestätigt. Damit waren die Verfahren zunächst abgeschlossen. Die Initiative in Gedenken an Uri Jallow gab ein neues Brandgutachten in Auftrag. Dieses Gutachten kam anders als die bisherigen zu dem Schluss, dass die schnelle und völlige Zerstörung der Matratze, das Ausmaß und die Intensität des Feuers sowie die Verkohlung des Körpers bis in tiefe Hautschichten nur bei Einsatz von 2 bis 5 Litern eines Brandbeschleunigers möglich gewesen sei.
Es kommt zu weiteren Ermittlungen, weiteren Verfahren, weiteren Gutachten. Doch auch wenn alles klar zu sein scheint, ein Urteil gibt es bis heute nicht. So ist es höchst spannend auf den Seiten 404 bis 407 im Echo des Schweigens nachzulesen, nur eben leider nicht im Rest, wo zwar anfangs noch ein junger Gerne groß in Robe die Verteidigung eines Angeklagten in einem an Uri Jallow angelehnten Fall übernimmt, doch dummerweise lässt Autor Markus Thiele dem aufsteigenden Aufschneider schon bald eine hübsche Schweizerin über den Weg laufen, sodass die spannende Ausgangsfrage nach Rechtssystem und Gerechtigkeit, nach Chorgeist in Polizei und Justiz, nach Rassismus und Rechtsextremismus innerhalb staatlicher Organe sehr bald in süßlichem Kitsch vor historischer Kulisse ersäuft. Gefühl schlägt Gerechtigkeit.
Na und? Was interessiert uns das? Wir sind keine Richter. Aber Menschen. Falsch. Wir sind Anwälte. Sind Anwälte keine Menschen? Doch, aber mehr. Menschen wollen Wahrheit. Die will ich auch. Nein, wollen sie nicht. Was? Sie sind Anwalt. Die Wahrheit muss ihnen scheißegal sein.
Schreibt Markus Thiele, selbst Anwalt in Göttingen, und überfrachtet seinen Roman in der Folge mit allerlei amorösen Eskapaden und einer Geschichtsstunde voller Fehler, die er im Nachwort selbst für lässlich erklärt. Dass er den Brüdern Kurt und Wilhelm Mast, den Erfindern des Kräuterlikörs Jägermeister, unbelegt Mitläufertum und Verrat in den 1930er und 40er Jahren unterstellt, erklärt er zu künstlerischer Freiheit. Dass er die Eröffnung des Reichsjägerhofs durch Hermann Göring in ein Grand Hotel in Braunschweig und gleichzeitig um 6 Jahre verlegt, während er die Zerstörung der Stadt durch Alliierte Luftangriffe ebenfalls um ein paar Jahre umdatiert, war halt nötig wegen der Love Story.
Beide Verschiebungen erschienen dem Autor aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge im Rahmen der Liebesbeziehung zwischen Karl und Lea opportun, sodass er insoweit von seiner schriftstellerischen Freiheit Gebrauch gemacht hat. Der kritische Leser möge ihm dies nachsehen.
Mag der kritische Leser Markus Thiele das auch nachsehen? Das krude Ergebnis rechtfertigt diese Klitterung nur leider nicht. Da werden abenteuerliche Bezüge kreuz und quer durch die Geschichte hergestellt, abstruse Familienzusammenhänge konstruiert und triefende Vater-Tochter-Versöhnungen inszeniert, so lange, bis selbst dem tapferen Anwaltlein der Kragen platzt.
Das war doch völliger Unsinn! Das kann alles nicht wahr sein! Sophie, sag mir, wer sich sowas ausdenkt, das ist doch alles Scheiße. Das braucht doch kein Mensch.
Klarer kann man das kaum ausdrücken.
Jürgen Deppe über Markus Thiele, Echo des Schweigens, Benevento Verlag München, 408 Seiten, 22 Euro. Mehr Bücher gibt es ab 19:15 Uhr in Andruck, unter anderem mit Mascha Gessens Autokratie überwinden und Jan Mohnhaupts Buch Tiere im Nationalsozialismus. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem ein Auftaktbericht von der Welt-AIDS-Konferenz. Die Moderation hat dann Christiane Knoll, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.